Ich habe mir das angewöhnt, dass ich nach so einem heftigen Einsatz, wir uns danach immer noch kurz wirklich immer zusammensetzen, am RTW treffen, ein Debriefing machen und sagen, okay, was war jetzt hier gerade eigentlich los? Wie haben wir das gemacht? Haben wir das gut gemacht? Vielleicht können wir was besser machen? Keine Frage, also auch Kritik, Lob, das muss immer sein. Und dann habe ich immer das Gefühl, dann kann ich abschließen, besser abschließen mit dem Einsatz.
Die Gesundheitsarena. Ärztenachwuchs im Gespräch. Mit Medizinstudentin Ariane Berner und Martin Eulitz von der KV Bayerns.
Herzlich willkommen bei uns in der KVB Gesundheitsarena. Heute geht es alles um das Thema Blaulichtsektor. Blaulichtsektor ist für uns Medizinstudierende schon sehr interessant, weil wir da perfekt Praxis und Theorie verbinden können. Und vielleicht stellst du dir ja auch die Frage so, das wäre ja vielleicht was für mich, aber ich weiß nicht genau, wie ich damit anfangen soll oder was da auf mich zukommt. Und genau deswegen haben wir heute einen Überraschungsgast bei uns.
Ganz genau. Und er ist auch gekleidet, wie ein Notarzt aussehen muss. Dr. Matthias Vescovi ist heute bei uns. Er hat über die Bundeswehr Medizin studiert und 2005 die Fachkunde Rettungsmedizin absolviert. Seither regelmäßig als Notarztdienst in Würzburg und Umgebung im Einsatz. Seit 2012 ist er zudem als Facharzt für Allgemeinmedizin oder wie man landläufig sagt Hausarzt in eigener Praxis tätig. Und neben seiner Tätigkeit in der Praxis fährt er auch weiterhin Notarzt. Da freuen wir uns als Kassenärztliche Vereinigung Bayerns natürlich ganz besonders. Vielen Dank, Matthias, dass du das weiterhin machst. Privat ist er Vater von zwei Kindern und in seiner Freizeit zieht es ihn in die Berge oder unters Wasser als hervorragender Taucher. Hallo, Matthias, hier in der Gesundheitsarena.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Hallo, Matthias. Warum bist du eigentlich Notarzt geworden?
Wie ihr ja gerade schon in der Vorstellung gehört habt, bin ich ja über die Bundeswehr in die Medizin, in den Arztberuf mit reingewachsen. Und jeder Hausarzt, jeder Allgemeinarzt wurde in der Bundeswehr zum Notarzt mit ausgebildet. Das war quasi unser Hauptjob auch in den Auslandseinsätzen. Und deswegen war da der Fokus auch in der Ausbildung immer dort gesetzt. Ich sage immer, es wurde mir eingeimpft. Ja, so kann man sich das vorstellen. Es gab quasi keine Alternative. Wir mussten Notarzt werden und haben da auch wirklich von allen Seiten die besten Kurse und Förderungen erhalten. Also das war wirklich, ja, ich nenne es eingeimpft.
Schon früher Werdegang dann bei dir. Wie genau ist denn die Struktur dahinter? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt Medizinstudent bin und sage, ha, das wäre vielleicht auch was für mich?
Aktuell ist so, ich muss 24 Monate in einem akuten, mit der Patientenversorgung beschäftigten Fach tätig gewesen sein, innere Anästhesie in einem Klinikum, und ich muss eine halbjährige Tätigkeit in einer Notaufnahme auf einer Intensivstation hinter mich gebracht haben, weil nur dann, sagt man, hat man die Skills gelernt, die man dann auch später draußen auf der Straße eventuell braucht. Und dann muss ich einen 80-stündigen Kurs besuchen. Den muss ich auch noch ableisten. Da kriegt man nochmal kompakt. Die meisten machen das so in einer Woche am Stück. Nochmal die ganze Notfallmedizin, alle Fächer nochmal wirklich theoretisch und praktisch präsentiert und auch mit viel Skilltraining. Und dann muss ich noch 50 Notarzteinsätze mit einem erfahrenen Kollegen mitfahren. Und dann kann ich mich erst zur Prüfung anmelden für die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.
Schon zeitintensiv da.
Ja, da ist man eine Weile unterwegs. Ja.
Aber ist auch ganz gut, dass man da so eine Grundlage hat.
Ja, ist wichtig. Kann man nicht sagen, das macht man nach dem zweiten Tag Anästhesie oder Assistenzarzt. Das würde nicht funktionieren.
Aber das ist ja auch vieles abgedeckt, was man ja schon generell für die Assistenzarztweiterbildung braucht, oder? Da kann man ja gut parallel machen, kann ich
wirklich. Genau, also das integriert sich am Ende des Tages natürlich auch in die Weiterbildung mit ein. Es wäre ja auch sonst zu schwierig, das überhaupt in seiner Lebenszeit hinzubekommen, ne?
Das stimmt, ja. Und dieser Kurs, dieser 80-stündige Kurs, hast du gesagt, dafür braucht man eine Woche. Ist dann auch viel, so 80 Stunden in der Woche?
Das ist intensiv. Da ist, ist man in der Regel noch die beiden Wochenenden, hängt man da noch mit dran. Da weiß man danach, was man getan hat, ja.
Ja, das ist, glaube ich.
Was sind das da für Einsätze, die dann so vorkommen?
Zunächst fährt man ja erstmal mit, diese 50 Einsatzfahrten, und dann lernt man dieses Spektrum erstmal kennen. Und man sagt so, zwei Drittel der Fälle sind etwa internistisch, das heißt internistische Krankheitsbilder sind so das Hauptklientel, was man notärztlich abzuarbeiten hat. Tendenz natürlich steigend, weil die Bevölkerung auch älter wird und die internistischen Erkrankungen natürlich im hohen Lebensalter zunehmen. Und dann die restlichen, je nach Statistik 30-40%, verteilen sich dann auf chirurgisch, Trauma, Kinder, gynäkologische Notfälle und so weiter und so fort.
Wie ist denn da deine Erfahrung? Wir hatten im Februar eine große Konferenz, die INSAN-Notfallkonferenz, und da gab es so zwei Schienen an Meinungen zu hören. Die einen haben gesagt, es gibt schon Patienten mit einer extrem hohen Anspruchshaltung, die mit leichten Erkrankungen mit dem Rettungswagen am liebsten ins Krankenhaus gefahren werden wollen. Und auf der anderen Seite gab es auch die Seite, die gesagt hat, der Patient kann halt nicht einschätzen, was er hat, und er ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Wie würdest du da den Spagat sehen?
Das ist ein Dilemma und ein Spagat, zeitgleich, würde ich sagen. Ja. dass natürlich man den Patienten natürlich erstmal selber überlässt, dass er für sich selber eine Einschätzung treffen muss. Bin ich jetzt schwer lebensbedrohlich erkrankt oder hat es Zeit bis morgen oder reicht es, wenn der hausärztliche Notdienst kommt? Das ist was, wo ja die Politik auch die ganze Zeit rum diskutiert. Wie bekomme ich mehr Wissen in die Bevölkerung, in die Menschheit hinein, dass die sagen, okay, ich traue mich das eher abzuschätzen. Früher haben die halt den Oma-Joker angerufen und gesagt, okay, kannst du mal gucken, ja? Reicht es, wenn ich jetzt einen heißen Tee trinke oder einen Wickel drauflege? Diese Instanz scheint es irgendwie nicht mehr groß zu geben. Und das ist leider auch eine Erfahrung aus dem Alltag. Es gibt halt sogenannte Stichworte. Wenn man die bei der Leitstelle nennt, dann wissen die Leute, dann kommt die Kavallerie. Was dann vor Ort vorgefunden wird, ist nicht immer das, was ich in den Stichwortkatalog in meinem Display sehe, wenn der Alarm losgeht.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es auch recht anspruchsvoll ist, das Notarztfahren, weil man auch dann auch gut differenzieren muss, okay, ist das jetzt kritisch oder ist das jetzt nicht kritisch? Wie kann ich das einschätzen? Und auch für uns Medizinstudierende, wie kann man sich denn darauf gut vorbereiten? Kann man da auch schon im Studium irgendwie was machen oder sich irgendwie ja so Tipps und Tricks holen, wie man sich dann gut auf das Leben als Notarzt vorbereitet?
Kann schon super viel machen im Studium. Mit dem Standort Würzburg weiß ich das, dass die Medizinstudierenden haben eine eigene Community an der Uniklinik oben. Die bilden sich intern selber unter Anleitung von anästhesiologischen Fachärzten schon im Studium rettungsdienstlich notfallmedizinisch fort. Machen da auch ganze Workshops, Wochenenden, wo sie da Skilltrainings machen, fachlich weiterbilden. Und die interessiert sind, fahren auch häufig noch neben dem Studium dann auf dem Rettungswagen, im Krankentransportwagen oder als Notarztfahrer mit und sammeln so schon wertvolle Erfahrungen, die ihnen keiner nehmen kann.
Wenn du jetzt das Ideal dir vorstellen würdest, was braucht man eigentlich so für Charakterzüge oder für Kompetenzen, um wirklich ein guter Notarzt zu werden?
Also aus meiner Sicht sollte man einen ruhigen Charakter haben. Also man sollte für sich selber mal geprüft haben, bin ich auch in einer brenzligen, stressigen Situation in der Lage, ruhig zu bleiben? Oder bin ich halt jemand, der dann explodiert und hektisch wird? Das ist nie gut bei einem Einsatz. Dann sollte ich vielleicht überlegen, ob ich daran arbeiten kann, bevor ich dann in dieses Fach gehe. Ansonsten sage ich immer, wenn man das nicht weiß, ja, ich hatte als Assistenzarzt auf der Station, ich war in der Kardiologie, hat mir eine Kollegin, wenn wir einen Notfall auf der Station hatten, war die immer weg.
Unvorteilhaft.
Wir anderen haben es dann gemacht. Aber wenn man halt so ein Mensch ist, dann hat man da draußen auf dem Blaulichtwagen nichts verloren. Ja, man muss sich den Dingen stellen wollen.
Ja, dieses Dinge stellen wollen ist, glaube ich, ganz gut, dass man die Herausforderung annehmen kann auch.
Ariane, du hast ja selber als Rettungssanitäterin schon einiges an Erfahrung gesammelt. Wenn der Matthias das so schildert, klingt das für dich eigentlich interessant, auch diese Notarztausbildung dann zu machen?
Ja, dadurch, dass ich Rettungsdienste auch gefahren bin, konnte ich ja dann auch hautnah erleben, wie so ein Notarzteinsatz auch stattfindet oder generell, was für Kompetenzen so ein Notarzt auch braucht. Und es war genau das, also einfach, dass man diese Ruhe ausstrahlt. Und das muss man auch können. Das sind wirklich chaotische Situationen, die dann auch wirklich vor Ort manchmal sind. Wenn es wirklich spitz auf Knopf steht, muss man auch den Überblick behalten können und auch dann klare Anforderungen und auch delegieren können, dass das jetzt gerade priorisiert wird und hier, du machst das und das. Und das ist schon wichtig, dass man da auch die Verantwortung tragen kann, aber auch die Autorität besitzt, dass man sagt, okay, man greift jetzt durch, auch als Notarzt. Man ist der Ranghöchste auch da vor Ort. Das ist schon unterschiedlich zu meinen Erfahrungen gewesen als Rettungssanitäter. Da war ich jetzt nicht der Ranghöchste, sondern habe eher so auch Sachen ausgeführt. Und das ist dann schon unterschiedlich, wenn man jetzt als Notarzt auftritt.
Wir haben ja auch von Matthias gehört eingangs, du hast auch eine Hausarztpraxis nebenbei noch.
Also und hauptsächlich vor allen Dingen.
Hauptsächlich sogar. Und wie funktioniert das, wenn du in deiner Hausarztpraxis bist, wenn ein Notarzteinsatz ist? Lässt du dann alles liegen und stehen und startest dann sofort? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe an den Tagen, an denen ich Notarztdienst habe in Würzburg, habe ich das so organisiert. Ich bin in einer größeren Praxis, der Gemeinschaftspraxis mit Angestellten, auch Fachärzten und Weiterbildungsassistenten. Und an dem Tag bin ich nur körperlich anwesend, nicht für die Patienten, sondern ich mache Papierkram. Da bleibt immer viel in der Praxis liegen. Also ich finde diese Tage super. Da wird mein Schreibtisch deutlich aufgeräumter dadurch. Und wenn dann der Melder geht, dann ist mein Fahrer, steht dann unten vor der Tür und dann fahren wir zu dem Einsatzort. So habe ich das organisiert. Das mache ich immer mittwochs. Ich habe so einen festen Tag in der Woche und der Mittwoch ist ja bei uns traditionell nur ein halber Tag. Das heißt, ich falle dann so gesehen einen halben Tag aus. Aber das ist mit meinem Praxiskompagnon abgeklärt und das haben wir so als Agreement und ich hole dann diesen halben Tag dann irgendwann mal an den Freitagvormittag oder so mal nach.
Also würdest du sagen, es lässt sich miteinander vereinbaren? Ich frage das deswegen, weil wir ja merken, es gibt immer weniger niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, als Notärzte tätig zu werden. Vielleicht auch aufgrund des bürokratischen Aufwands in den Praxen und dem ständig steigenden Patientendruck.
Es lässt sich miteinander vereinbaren, aber man muss es organisieren. Also wenn man eine Praxis alleine hat, gibt es in Würzburg sogar noch Kollegen, Hausärzte, die das so machen, die das schon seit Jahrzehnten so machen. Da wissen die Patienten halt, jeden dritten Dienstag ist es bei den Kollegen der Fall, ist eher Notarzt und dann werden auch keine Patienten einbestellt und da haben sich die Patienten dran gewöhnt. Ja? Man kann das auch so ein Stück weit erziehen, kann man so sagen. Ja?
Es ist vielleicht interessant zu wissen für uns Studierende, welche verschiedenen Modelle gibt es denn eigentlich? Also als Notarzt zu fahren, kannst du da uns ein bisschen mitnehmen, so worauf man sich denn einlässt, wenn man Notarzt fährt?
Es gibt da Zusatzbezeichnungen, die sind an gewisse Facharztgruppen gebunden. Es gibt Zusatzbezeichnungen, die darf man bei ganz vielen Facharztgruppen führen. Und die Notfallmedizin ist ja so eine. Ich darf Chirurg sein und Notfallmediziner. Wir hatten eine Zeit lang sogar einen Gynäkologen in Würzburg, der ist bei uns niedergelassen gefahren. Internisten, Anästhesisten, wir alle dürfen das fahren. Und wenn wir die Ausbildung dafür haben, ist ja klar. Es gibt jetzt halt dann, so wie wir in der Niederklassengruppe, wir müssen das alles in unsere Praxen organisieren, dann können wir das besetzen. In der Klinik gibt es ja verschiedene Modelle. Da gibt es eben diese Institutionsmodelle, soweit ich das weiß. Das heißt, da übernimmt eine Klinik komplett ein NEF und sagt dann der KV, ihr müsst euch um nichts kümmern, wir besetzen das. So ist es bei uns in Würzburg mit dem zweiten bodengebundenen NEF, das hat die Uniklinik unter sich. Die besetzen das rund um die Uhr, da muss sich keiner drum kümmern, das machen die intern.
Ja, sonst kenne ich das auch, dass das häufig ist. Deswegen, aber ich finde es cool, dass es auch diese Modelle gibt, wie du auch dann leben darfst. Es kann ja auch herausfordernde Einsätze geben. Und das ist bestimmt auch für viele eine Hürde, einfach auch da einzusteigen. Wir haben jetzt auch viel über positive Aspekte gesprochen, dass man wirklich eine gute Grundlage hat und Praxis kombinieren kann, gut lernen kann. Aber vielleicht ist das dann auch für viele, die sagen so, nein, die möchten das lieber nicht machen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Kannst du uns da einfach auch mal von deinen Erfahrungen auch erzählen, wie du, welche Strategien du dir anwendest, dass man einfach gut mit solchen stressigen Situationen, die vielleicht auch belastend sein können, umgehen kannst?
Es gibt diese Einsätze, das ist so, ja, man kommt in Situationen rein, wo man sagt, okay, das war jetzt spitze auf Knopf, das nimmt einen mit, das geht einem vielleicht auch ein bisschen nahe, weil es vielleicht dich an Dinge erinnert, die du vielleicht schon mal selber erlebt hast. Davor ist keiner von uns gefeit. Ne? Und man merkt das aber auch immer im Team, wenn man hinkommt und geht wirklich hier um alles, dann merkt man auch gleich, finde ich immer, dass alle gleich wahnsinnig fokussiert sind. Und ich habe mir das angewöhnt, dass ich nach so einem heftigen Einsatz immer im Anschluss an den Einsatz, wenn wir den Patienten übergeben haben, wir uns danach immer noch kurz wirklich immer zusammensetzen, am RTW treffen, ein Debriefing machen, sagen, okay, was war jetzt hier gerade eigentlich los? Wie haben wir das gemacht? Haben wir das gut gemacht? Vielleicht können wir was besser machen? Keine Frage, also auch Kritik, Lob, das muss immer sein. Und dann habe ich immer das Gefühl, dann kann ich abschließen, besser abschließen mit dem Einsatz. Nichtsdestotrotz nimmt man die mal mit heim. Und dann muss ich auch nochmal mit Freunden reden, mit Angehörigen und das noch so ein bisschen loswerden. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Einsätze habe, wo ich sage, die kehren immer wieder und ich schlafe schlecht. Also nee. Aber es gibt diese Fälle. Es gibt Kollegen, egal ob es jetzt die Rettungsassistenten, Rettungsnotfallsanitäter sind oder auch Notärzte, die an gewissen Einsätzen sehr lang zu knabbern haben oder sogar sagen, ich kann das nicht mehr, ich muss damit aufhören.
Also auch Communication is key, würdest du hier auch sagen, dass man einfach wirklich spricht. Ich habe auch das Gefühl dadurch, dass bei schwierigen Einsätzen bei mir, dass dieses Team mir auch viel geholfen hat, dass ich nicht alleine in der Situation war. Und auch man merkt, dass dieser Fokus, den du erzählt hast, den fand ich auch ganz markant, dass man so einen Switch hat. Man switcht um und man fühlt sich aber auch nicht alleine, weil man eben gerade das Team hat und man kann sich auf das Team verlassen. Das fand ich auch ganz, ganz markant. Das ist auch eine Erfahrung, die man hat.
Ja, und wir haben jetzt gerade gesprochen über das Debriefing. Aber auch während des Einsatzes, wenn man merkt, das ist wirklich so ein Einsatz, wo es echt hektisch wird, da gibt es jetzt dieses sogenannte 10 for 10, also dann wirklich mal kurz Break. Meist mache ich das dann im RTW, wenn wir dann da angefangen haben, alles zu verkabeln, dann sage ich jetzt Stopp. Das muss nicht ich jetzt nur das machen, das darf auch jeder andere im Team sagen. Stopp, lass uns hier nochmal kurz sammeln. Was haben wir hier? Was haben wir bisher gemacht? Wo geht die Reise hin? Das sind dann Sekunden, die ich verliere, in Anführungsstrichen. Aber danach geht es immer besser, strukturierter und für alle Beteiligten auch wirklich besser verarbeitbar weiter. Meine Erfahrung.
Danke für den kurzen Einblick da auch in die Realität. Wie kann man denn sich so einen Einsatz vorstellen? Also der Patient ruft jetzt an bei Leitstelle und sagt, ihm geht schlecht. Und wie geht es dann zu dir weiter? Was sind dann deine nächsten Schritte? Wie kann man sich das dann als Laie vorstellen?
Also ich trage ja sogar einen Pieps oder Melder bei mir und über den bin ich erreichbar für die Rettungsleitstelle. Und die fragt nach diesem Katalog, den sie eben hat, eben ab, versucht einzuschätzen am Telefon, wie schwerwiegend ist das ganze Geschehen. Und wenn eben laut dem Katalog rauskommt, das ist ein so schweres gesundheitliche Beeinträchtigung, dass da ein Notarzt mit hin muss, da gibt es halt diesen Maßnahmenkatalog, dann werden wir alarmiert zusammen mit einem Rettungswagen und dann fahren wir dahin. Wir kriegen so ein paar Stichworte in so ein Display. Das ist so ein quasi Navi, auf den wir dann auch nur draufdrücken müssen. Das routet uns auch gleich dann direkt dahin. Also wir müssen dann nicht erst noch einen Shell-Atlas rausholen. Also das müssen wir dann auch einfach anfahren. Und dann schauen wir vor Ort, was von dem Stichwortkatalog wirklich vorhanden ist. Und dann müssen wir vor Ort natürlich immer erst entscheiden, ist es das nicht, ist es was anderes. Und dann wird der Patient entweder versorgt und mitgenommen in die Klinik gebracht. Oder aber, das passiert auch nicht selten, wird festgestellt, okay, ist alles gar nicht so wild. Ja, wir können den Patienten hier im häuslichen Umfeld, im Altenheim oder wo auch immer das ist, da belassen und das kriegen die vor Ort auch hin.
Hast du denn mal so einen lustigen Einsatz für uns, den du aus deinem Nähkästchen plaudern möchtest?
Es gibt schon skurrile Einsätze, skurrile Situationen, in die man reinkommt. Definitiv. Und dann...
Jetzt muss er schon selber lachen.
Das war halt vorgestern, hatte ich Urlaubsdienst. Und es gibt in Würzburg einen Erotik-Shop, der heißt Claudias Erotik-Shop.
Jetzt wird spannend, jetzt wird spannend.
Wir kriegen kein Geld von Claudias Erotik-Shop.
Auf jeden Fall war die Meldung Herzschmerzen, Claudias Erotik-Shop.
Oh Gott.
Das fährt mit dem Grinsen hin. Es ist einfach so. Es ist so. Wir kamen alle lustig grinsend an. Wir haben uns natürlich um den Patienten gut gekümmert. Der hat sich wieder ans Herz gelangt. Wir haben ihn dann, so wie wir das natürlich professionell machen, dann aus dem Laden rausgeholt und versorgt.
Oh.
Aber es war erstmal ein leichtes Grinsen in der ganzen Truppe. Das war schon.
Das klingt wirklich nach einem guten Einsatz, ja.
Hast du, Ariane, in deiner Zeit auch schon mal sowas erlebt?
Ja, also ich war leider doch nicht im Erotik-Shop, muss ich zugeben. Schade, Marmelade, ja. Was ich einen coolen Einsatz hatte, also ich bin in München RTW gefahren in der Innenstadt und bin dann ein bisschen weiter rausgekommen zum Olympiapark und dann hatten wir einen Einsatz oben an der Plattform von diesem Olympiaturm. Das war cool, weil man hat sich wie im Film gefühlt. Also so die ganzen Touristen waren dann davor und dann mussten wir so durch die Touristen durch und dann hat man sich wirklich wie so Superman gefühlt, dass man da durchgegangen ist. Und den Einsatz dann oben war auch einfach von Panorama-View. Also man hat dann wirklich so sich gefühlt, als ob man gerade irgendwie so ein Film wäre, weil man dann gerade einfach mit Blick auf München diesen Einsatz haben durfte. Ja, das war ein cooler Einsatz.
Das ist mir auch ein Stichwort jetzt gerade, was du gesagt hast, sich wie Superman fühlen. Wenn du so im Einsatz als Notarzt bist, fühlst du dich dann so, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch, ich bin der Wichtigste jetzt hier? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, ja, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Nein, der muss jetzt kommen. Nein, das fühle ich mich nicht. Es ist ein besonderer Auftritt. Das ist so, wenn man da irgendwo hinkommt mit Blaulicht und steigt aus und ah, der Notarzt ist da, dann hört man mal so Sprüche, ja? Dann merkt man, dass es eine gewisse Erleichterung durch die anwesenden, zum Teil erstversorgenden Ersthelfer natürlich dann geht, weil sie sagen, jetzt können wir uns zurückziehen, jetzt übernimmt der Profi, ja, am Ende des Tages. Und das erleben wir schon bei schlimmeren Einsätzen. Da war jetzt letzten Herbst war ein älterer Herr auf dem Fahrradweg gestürzt mit so einem E-Bike, hatte einen Helm auf, aber als wir dahin kamen, war schon klar, dass der ein schweres Schädel-Hirntrauma hatte und hatte schon so eine ganz typische Atmung. Und da war dann als Ersthelfer vor Ort dieser HVO von der DLRG und da kam dieser Satz von der Ersthelferin, ah, jetzt seid ihr da. Ja? Also das spürt man schon, aber ich gehe da nicht hin und sage, ich bin jetzt hier, ne, der Notarzt, alle weg, ich manage das jetzt hier. Ein ganz falscher Ansatz. Je schwerer der Fall ist, umso mehr muss man das im Team machen. Da habe ich eine gute Kommunikation mit meinen Rettungsassistenten und Notfallsanitätern. Ich will auch Input von denen haben. Ich stelle mich nicht dahin, sondern wir machen so und so und so. Klar muss ich die Direktive vorgeben, aber wenn aus dem Team ein Hinweis kommt, Matthias, wollen wir das nicht so machen, dann bin ich da dankbar drum.
Man ist ein Team. Man geht in eine Rolle. Man hat auch deswegen die Uniform, wenn man eine Rolle auch dann verkörpert auch. Wie gesagt, man atmet auf und man ist ein Team und man arbeitet auch als Team zusammen. Das ist immer eine schöne Dynamik, die noch immer aufkommt untereinander.
Hat sich das vielleicht geändert über die Zeiten? War das früher vielleicht mal anders, dass auch ihr jungen Medizinerinnen und Mediziner ja auch deutlich teamorientierter seid, als das früher der Fall war? Oder ist das wirklich individuell von der Person abhängig?
Also ich war jetzt, wie gesagt, seit 2005 Notarzt und da hat sich natürlich das ganze System schon, wie ich finde, zum Besseren verändert. Früher gab es halt den Rettungssanitäter, der ist quasi alles gefahren, auch RTW. Dann hat man gesagt, okay, der muss besser ausgebildet sein. Dann gab es den Rettungsassistenten, das war dann schon eine höhere Qualifikation. Und jetzt haben wir ja den Notfallsanitäter, das ist ja ein regulärer Ausbildungsberuf mit 3 Jahren Weiterbildung. Also da ist auf der Seite viel mehr Wissen und Weiterbildung da, als ich es zum Teil in den ersten Jahren verspürt habe. Da kamen dann wirklich Kollegen, die noch früher nur Rettungssanitäter waren, dann einen 2-Stunden-Kurs machen mussten, in Anführungsstrichen, um Rettungsassistent zu werden. Und mit denen war es dann manchmal vor Ort, wenn das wirklich spitz auf Knopf war, manchmal ein bisschen schwieriger zu arbeiten. Da musste man dann als Notarzt noch sehr viel mehr arbeiten und auch sehr viel direktiver manchmal übernehmen, weil da einfach weniger Feedback auch und Wissen da war. Ist einfach so. Und das hat sich wahnsinnig geändert zum Positiven hin, dass man wirklich eine tolle Teamwork hat, weil man echt gute Unterstützung hat.
Es gibt ja auch verschiedene Modelle, hast du ja auch schon gesagt, wie man auch aktiv werden kann im Blaulichtsektor. Wie gesagt, einmal Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Man kann aber auch verschiedene andere Aktivitäten beispielsweise machen von der KVB, habe ich was gehört.
Genau, so ist es. Ein perfekter Übergang zu meinem geschätzten Kollegen Andreas Groß. Der ist bei uns in der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns Teamleiter in der Vermittlungs- und Beratungszentrale. Und der erklärt ganz kurz, was man denn als Medizinstudierender in der KVB während seines Studiums tun kann.
Es besteht die Möglichkeit für Medizinstudierende bei uns in den Akutleitstellen bei der F6, F7 mitzutelefonieren. Voraussetzung ist die Bereitschaft zum Schichtdienst, ein abgeschlossenes Physikum, das erste Staatsexamen, idealerweise notfallmedizinische Erfahrung. Die Aufgaben bestehen darin, die Anrufe über die F6, F7 von den Hilfeersuchenden entgegenzunehmen, zu dokumentieren, die Einsätze an den ärztlichen Bereitschaftsdienst weiterzuleiten oder in lebensbedrohlichen Notfällen an die integrierte Leitstelle. Durch das große Einsatzspektrum hat man die Möglichkeit, bereits während des Studiums Erfahrung im Blaulichtsektor zu sammeln.
Das, was der Andreas Groß gesagt hat, kann man alles auch bei uns in den Shownotes zu diesem Podcast nachlesen. Da haben wir auch diverse Adressen drin. Also wer da Interesse hat, einfach draufklicken, sich das anschauen. Und wir bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns freuen uns natürlich immer über interessierten Nachwuchs. Gerade medizinisch fachkundig ist natürlich toll. Und wenn man da so langsam reinwächst, das ist jetzt auch gerade so angesprochen worden, die 116, 117, der Notruf ist ja die 112. Wie ist denn da das Verhältnis zueinander? Du, Matthias, machst ja Bereitschaftsdienst auf der einen Seite und Notarztdienst auf der anderen Seite.
Genau, als niedergelassener Kassenarzt mit Kassensitz ist man ja verpflichtet, auch diese kassenärztlichen, hausärztlichen Notdienste zu machen, die eben über die 116, 117 gesteuert werden. Und in Würzburg ist so, dass es eben diesen Fahrdienst gibt, der mittlerweile auch, wie ich finde, besser organisiert ist. Ich kenne auch die Zeiten, wo ich selber in meinem Auto da durch die Gegend gejuckelt bin und dann telefoniert habe und koordiniert habe, wann ich wohin fahre. Und da ist ja jetzt, wie ich finde, sehr gut, dass man jetzt auch einen Fahrer hat, der das mit einem unterstützt, auch mal beim Patienten mit reingeht. Das finde ich eine sehr große Hilfe. Und dann haben wir noch diese Sitzdienste. Wir haben ja diese kassenärztlichen Notdienstpraxen in Würzburg, ist die in dem Fall an die Klinik mit angebunden. Und dann sitzt man eben da und macht dort eben seine Sprechstunde.
Wir haben über 110 Bereitschaftspraxen bayernweit, wo man als Patient auch hingehen kann. Da muss niemand zu einem kommen. Wenn man soweit mobil ist, macht es am meisten Sinn, am Wochenende oder an einem Feiertag oder auch mal Mittwochnachmittag in die Bereitschaftspraxis zu gehen, wegen der Behandlung dort vor Ort.
Wenn es wirklich keine Zeit hat bis zum nächsten Tag, weil ich finde halt, wenn man zu seinem Hausarzt geht, deswegen bin ich Hausarzt geworden, dann kann der das in der Regel immer besser und anders einsortieren, weil der hat das Wissen der Akte, der weiß, der kennt Zweifel seinen Patienten, der weiß, was er für Vorerkrankungen hatte, der kennt seine Medikamente und dann kann man oft Entscheidungen ganz anders treffen, als wenn man Patienten neu gerade kennenlernt und einem nur die, in Anführungsstrichen, nur die Symptome schildert. Ja? Kann ich die auch einsortieren? Das habe ich ja auch gelernt als Arzt, aber ich tue mir immer leichter, wenn ich das natürlich so im hausärztlichen Setting mit so einem gewissen Background-Info mache. Ne?
Als Medizinstudent kann man ja auch so beispielsweise in den Blaulichtsektor einsteigen, einfach ganz niederschwellig durch die KVB, dass man da einfach bei Einsätzen dabei ist, da mitfährt. Wie kann man sich das denn vorstellen auch? Also es ist ja eine ganz andere Dynamik, die da bei diesen Bereitschaftseinsätzen auftritt, als wie im Rettungsdienst. Kannst du das auch kurz uns erläutern, wie man sich darauf einstellen kann, wenn man da jetzt mitfahren würde mit dir als Arzt?
Man fährt halt ohne Blaulicht hin. Das muss man wissen. Ich muss an der roten Ampel stehen bleiben. Also wenn man sagt, ich will unbedingt über Blaulicht fahren, dann wird es dort nicht erleben. Aber auch dort habe ich es erlebt, dass eben Thema mit der Leitstelle, auch bei der 116, 117 werden manchmal Situationen, Symptome geschildert, die dann vielleicht etwas banaler rüberkommen und dann werde ich als hausärztlich oder kassenärztlicher Notdienst hingeschickt und vor Ort stelle ich fest, Mist, das wäre vielleicht doch was für einen Rettungsdienst gewesen. Und dann habe ich die halt dann nachalarmiert in dem Fall, ist ja klar. Aber ansonsten ist es schon, wenn man so ein bisschen anguckt, natürlich das Banalere medizinisch.
Aber vielleicht wäre gut, das die Grundlagen mal zu erlernen, dass das man ja einfach mal, ohne irgendwie diese Akutsituation im Hintergrund zu haben, einfach mal eine vielleicht banale Erkältung oder dass man einfach mal so die chronischen Erkrankungen einfach mal kennenlernen darf und da auch schaut, okay, wie reagiert der Arzt, was für Therapiemöglichkeiten werden gerade angeboten von dem Arzt oder wird auch durchgeführt.
Ja, und ich fahre ja dahin mit meinem Köfferchen und da habe ich ein Blutdruckmessgerät, ein Stethoskop, eine Lampe und vielleicht ein paar, zwei, drei Medikamente dabei. Und ansonsten höre ich mir die Anamnese des Patienten an, ich untersuche ihn körperlich und habe eben kein CT, kein Labor, kein MRT, kein Ultraschall dabei. Das heißt, ich muss auf der Basis der Anamnese und der Befunderhebung eine Verdachtsdiagnose oder Diagnose stellen und entscheiden, was mache ich jetzt mit dem Patienten? So, und das ist ja was, finde ich, Urärztliches, was man auch erstmal lernen muss,
ja,
dass man mit ganz wenig
viel machen kann. Das stimmt. Und vielleicht auch realitätsgetreu, auch wie es im Niederlassungssetting auch dann stattfinden kann, weil man da ja auch kein Labor, ein CT gleich zur Verfügung hat, wie es in der Klinik ist. Man kann auch als Medizinstudent auch in die Leitstelle aktiv werden und kann da auch einfach sich die Anrufe anhören, beispielsweise von den Patienten. Hast du auch erzählt, dass es auch so ein paar Keywords gibt, worauf man achten muss. Luftnot beispielsweise wäre eines davon. Und ich glaube, das auch ganz gut ist, dass man da auch einfach mal so das Gespür kriegt, okay, was ist denn gerade kritisch? Worauf muss muss ich achten? Was sind so Red Flags, die wichtig sind für mich später auch als Arzt? Wie schätzt du das ein?
Im Laufe des Studiums lernen wir ja diese Red Flags, wie du sie schon genannt hast, kennen. Es gibt Symptome, wenn die geschildert werden, habe ich eben nicht eine Woche Zeit, bis ich das mal abkläre, ja, sondern da muss ich akut sofort handeln. Und bei mir in der hausärztlichen Praxis kommt das sogenannte unselektionierte Patienten- und Krankengut rein. Das heißt, ich bin immer so die erste Linie, ja, und wir triagieren quasi tagtäglich. Das ist quasi unser täglich Brot. Müssen wir schauen, ist das jetzt was Ernstes, ist es nichts Ernstes. Und auch bei uns, ich habe es alles schon erlebt bei unserer Hausarztpraxis, komm mit einem Herzinfarkt rein, komm mit einem Schlaganfall rein. Es ist sogar schon eine ältere Dame mit einem Schenkelhals Schenkelhalsfraktur reingehumpelt. Also die haben manchmal wirklich echt sehr unterschiedliche Schmerzempfinden. Das erlebt man dort, ja. Und da musst du ja, wie ich finde, wissen, was tue ich dann in dem Moment. Ja? Deswegen ist es super wichtig, dass jeder Arzt ein Grundverständnis, ein Grundwerkzeug an der Hand hat, um Notfälle zu versorgen. Das muss sein.
Auf jeden Fall.
Ich würde aber gerne noch von euch beiden so einen Appell hören an den Nachwuchs, an die Medizinstudierenden, nicht nur in Würzburg, wo es natürlich besonders schön ist in Bayern, sondern in ganz Bayern möglichst und vielleicht auch deutschlandweit. Was soll man tun? Soll man in den Notarztdienst und wie macht man das?
Ja, wir haben sehr viele positive Aspekte gehört, dass man, wie gesagt, eine steile Lernkurve hat, man kann sich gute Grundlagen aneignen, man soll sich auch, wenn man auch Angst davor hat, wenn man auch sagt, okay, das ist herausfordernd, man soll sich der Herausforderung auch stellen, weil es hat wirklich, ja, sehr viel positive Effekte auch für dich selber später in der Zukunft und man dann kriegt einfach eine tolle Erfahrung, tolles Team, Dynamik auch mit und man kriegt es auch gut mit dem Studium auch hin, also da gibt's auch viele Beispiele und ja, man soll sich einfach selber mehr zutrauen.
Stößt genau in die gleiche Richtung, in die ich jetzt vorgehen würde. Wenn man das will, kann man im Studium schon wahnsinnig viele Angebote wahrnehmen. Ich bin ja auch Lehrpraxis in Würzburg. Ich habe wieder Blockpraktikanten, die ihre 10. Semester, ihre 2 Wochen Allgemeinmedizin machen. Und wenn ich in den 2 Wochen Notarztdienst habe, nehme ich die immer mit. Die sagen fast nie nein. Und die sagen dann immer, boah, jetzt bin ich über Notarzt mitgefahren. Also solche Opportunities, wenn man die bekommt im Studium, nutzen, machen, nur so kommt man weiter.
Also super hilfreich noch eure Tipps zum Abschluss. Ich habe als interessierter Laie auch noch gelernt, dass man in einem Würzburger Erotikshop Herzrasen bekommen kann. Ich werde diesen also definitiv nicht aufsuchen, damit nicht der Notarzt wegen mir noch kommen muss. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Matthias, dass du extra den Weg aus Würzburg heute hierher gekommen bist.
Ja, gerne.
Und freue mich, Ariane, dass du da bist. Und du bist ja immer hier im Studio.
Ja, eigentlich. Ich freue mich auch, dass du da bist, Martin. Und vielen Dank, Matthias, dass du heute uns bereichert hast durch deine Erfahrungen.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr als Hörerinnen, Hörer uns Feedback gibt und gerne an podcast@kvb.de uns eine kurze Mail schreibt, wenn ihr Ideen, Themen, Wünsche und sonst was, Kritik, Anregung, alles habt und uns natürlich abonniert und auch gute Bewertungen gibt bei Spotify, Apple Podcasts und wo man uns überall hören kann.
Freue mich drauf. Schaltet rein.
Die Gesundheitsarena, ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderiert von Ariane Berner und Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greisel, Marion Munke, Sophie Pfeiffer und Florian Schaller.